Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 20. Oktober 2010 ist Werner Levin. Wir begrüßen Sie recht herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer aus dem Studio 1 von NB Radio Treff 88,0 zu unserer Themensendung unter dem Namen Esperanto-Welle. Wir sind die Mitglieder des Esperanto-Vereins Neubrandenburg und haben als Gast den Stefan heute hier mit im Studio, der schon öfter mal hier war. Und Werner, welches Thema hast du heute wieder ausgesucht als großes Thema?
Das Thema habe ich diesmal ausnahmsweise nicht ausgesucht, sondern unser René, der an der Technik sitzt. René hat vorgeschlagen, da das Interesse ja international zunimmt, Esperanto wieder zu lernen, hat René vorgeschlagen, wir nehmen das mal als Thema, wie soll ich Esperanto lernen?
Ja, ich habe aber auch vergessen, uns drei andere zu nennen, nämlich Werner und René. Ne? Wir sind aber inzwischen schon durchgekommen, die Namen, ja. Aber trotzdem. Und das war ein so interessantes Thema, René?
Ja, erklär mal, wie bist du darauf gekommen?
Wir machen ja diesen Monat noch ein Esperanto-Seminar in 3 Wochen, ne?
Ja, ungefähr in 3 Wochen.
Und da passt das Thema ja einfach
bloß. Ja, ne? Einerseits, weil wir dieses vorbereiten, das hört sich an so etwas gesteift. Wochenendseminar ist es nichts weiter, als in einer kleinen familiären Gruppe wird Esperanto einmal als Schnupperkurs vermittelt. Und wenn Teilnehmer sind, auch in einer Konversationsgruppe, die sich dann in Esperanto über verschiedenste Themen austauschen können. Sinn und Inhalt sowohl des einen Kurses, über den wir noch sehr ausführlich reden werden, als auch der Konversationsgruppe ist, sich in das Esperanto hineinzufinden. Erstens und zweitens, wenn ich drin bin, eben das Esperanto richtig, korrekt anwenden zu können.
Ja, vom Termin her war das eben ganz allgemein und so nur angedeutet, aber jetzt sag doch mal bitte genauer.
Ja, wir finden uns zusammen ab Freitag, dem 22. Oktober, das geht dann am Freitagabend um 18 Uhr offiziell los, ab 19 Uhr ist Unterricht, vorher ist dann so eine kleine Stunde des Imbisses und des sich gegenseitigen Kennenlernens, dann den gesamten Sonnabend von 9 Uhr bis eigentlich 21 Uhr und den Sonntag von um 9 Uhr bis 12 Uhr. Wir finden uns ein in dem Neuwoba-Treff in der Oststadt Neubrandenburg, Salvador Allende Straße 18. Das sind so 3 Hochhäuser, wenn man von der Stadt kommt, die so wie aufgeschlagene Bücher aussehen. Und das mittelste davon in der unteren Etage ist dieser Club. Das ist ein wunderschöner Club, den hat der Werner ausfindig gemacht, wo wir eine eigene Küche haben und 2 kleine Räume. In denen wir zusammenkommen können. Und da werden immer die beiden Gruppen dann tätig sein. Und das Essen und Trinken wird individuell besorgt. Wir kaufen das ein und das wird dann dort selber zubereitet und selber gegessen und auch selber aufgeräumt.
Mhm. Ja, wie ist es denn mit der Teilnahme? Du hast ja eben erzählt, das sind 3 Tage.
Es sind 3 Tage.
Freitagabend bis Sonntagmittag.
Ja, wer da also nicht aus der Stadt oder aus der Umgebung der Stadt kommt, der könnte dann dort übernachten. Das günstigste, was wir zu bieten haben in Neubrandenburg, also in dieser Oststadt, ist ein Wohnheim in Frischeshof. Aber das wird jetzt zu weit führen, wenn ich erkläre, wie man da hinkommt, das ist gar nicht so einfach.
Das steht im Internet auch noch.
Das steht im Internet drin. Wir haben ja unter der Regie von René unsere Internetseiten und das kann man sich auch durchfutteln. Da steht das genau drin. nur so viel, wer Übernachtung benötigt, sich unsicher ist, der kann sich direkt an uns wenden und wir vermitteln das dann bis zum Schluss, kurz vor dem Seminar.
Ja, und wenn ich nicht drei Tage oder zwei halbe und einen ganzen Tag Zeit habe, was ist dann, geht das auch?
Dann passiert gar nichts, dann kommt man genauso hin. Da kann ich. Es gibt einige, die kommen nur am Sonnabend, weil sie sagen, ich kann nicht, ich muss im Garten, muss die Bäume besägen oder Kartoffeln graben. Der kann natürlich nur am Sonntag kommen und am Sonntag natürlich auch oder nur am Freitag, da kann man sich mal umschauen, was da so los ist. Also wir sind für alle offen und freuen uns über jeden, der auch mal nur reinguckt. Wir haben das immer so gehabt, gehandhabt, dass wenn nur mal so Schnuppergäste kommen, die einfach mal sehen wollen, wie leibhaftige Freunde des Esperanto aussehen, und die sich dann diskret dort benehmen und uns nicht weiter stören, sind genauso herzlich willkommen, mal eine Viertelstunde reinzugucken, wie eben, wie ich sagte, leibhaftige Esperanto-Freunde aussehen. Also, liebe Neubrandenburger, die Sie uns hören, kommen Sie vorbei zum Neu-Woba-Treff, also AWG war das mal, in den Clubräumen der Oststadt, Allendestraße 18, in der Semmelweisstraße ist die Bushaltestelle, und aber wir reden jetzt über technisch so viel, wir kommen dann nochmal zum Inhalt des Kurses.
Der René Mende. Und wer nochmal was darüber nachlesen will, über dieses Seminar, der kann auf die Internetseite gehen, www.esperanto-nb.de.
Ja, ja, da stehen verschiedene Rubriken und da futtert man sich dann durch.
Auf der Startseite ist das gleich verlinkt.
Oh, ist gleich verlinkt.
Ja.
Ganz linkes
Thema. Ja, ich, mir fällt noch eine kleine Sache ein. Wenn man vor diesem Hochhaus steht, also von der nicht von der Straße, sondern von der Rückseite, dann hat dieser Nachbarschaftstreff direkt einen kleinen Eingang, eine kleine Treppe neben dem Haupteingang führt direkt in diese Räume. Man kann aber auch am Haupteingang klingeln, bloß das ist nicht so effektiv, weil wir da extra erst eine Tür aufschließen und dahin laufen müssen oder außenrum. Am besten, man sucht sich diesen Eingang, wo dran steht Nachbarschaftstreff, und dann ist das schon in Ordnung.
Ja. Und wer mit dem Auto kommt, der kann dort auch parken, aber auf der sogenannten Hofseite, da gibt es immer einen Parkplatz, der für Esperanto-Freunde.
Ja, der Parkplatz ist ziemlich neu und ziemlich groß, ja.
Ja. Und jetzt sagt die Regie, sagt was?
Ja. Wir singen nicht selbst, wir lassen singen, und zwar Jomat und Natascha, und zwar den Titel Papago, das heißt Papagei.
Al uomo io appartengo, sei contesto nur mondo hin. Let ovus diri contra, comprenos li afero, li nur por vi demonstras, ai homo e la morte non et li apago estas, en li acam al porta, kiel en posta questo nur vorre.
Wir sind wieder da nach der schönen Musik, liebe Hörerinnen und Hörer, mit unserer Sendung Esperanto-Welle, mit der Themensendung. Heute geht es um Propedeutik. Und Susanna, es geht ja auch um Esperanto. Warum soll man überhaupt Esperanto lernen? Warum?
Diese Frage wird uns oft gestellt. Jetzt nachdem, und dauernd werden wir mit dem Englisch verglichen. Das Englische hat einen in den letzten 20 Jahren einen riesigen Siegeszug, den man nicht hätte ihnen, den der englischen Fahrt zugetraut, vorgenommen, sodass also das Englisch nun wirklich überall ist. Und dann stellt sich logischerweise die Frage, na ihr Esperanto-Leute, ihr kämpft immer noch für eure Idee, hat das überhaupt noch einen Sinn? Warum soll ich das überhaupt lernen? Und wir haben dann manchmal gar nicht so dolle Karten, aber wir haben doch gute Karten. Und zwar deswegen, weil Esperanto die einzige Sprache ist, die weltweit gesprochen wird, die nicht aus einem der Nationalitäten kommt. Die Esperanto-Sprache hat eine leicht erlernbare, logische Grammatik, über die wir noch sprechen werden, eine absolute, strenge Orthographie, die keine Ausnahmen zulässt. Sie ist also neutral. Wir nennen sie nicht, wie oft genannt, uns künstliche Sprache oder Weltsprache oder Welthilfssprache, sondern wir nennen uns einfach Plansprache. Dieses Wort ist also schon mindestens 100 Jahre alt und trifft eigentlich den Ausdruck oder den Inhalt unserer Sprache viel besser. Das ist also Nummer 1 als Argument, eine Sprache, die voll funktionstüchtig ist, weltweit gesprochen wird, angewendet wird in über 100 Ländern und in weit über 100 Ländern gibt es aktive Esperanto-Freunde. Zweiter Grund ist, wenn wir das mal so auf 2-3 Gründe reduzieren, Esperanto ist schon über 120 Jahre alt. Für eine Sprache ist das so gut wie nichts. Viele Sprachen in Europa haben zumindest in ihren Wurzeln schon 1000 Jahre, haben sich natürlich in diesen Jahrhunderten und in diesen 1000 Jahren mächtig gewaltig verändert.
Oder auch manche ausgestorben. Ne?
Und manche sind auch ausgestorben. Leider, denn mit einer sterbenden Sprache geht auch immer etwas Kultur verloren. Esperanto hat aber sich durchgesetzt, und das ist wieder für uns ein ganz wichtiges Argument, eine sogenannte geschaffene Sprache zu entwerfen und sie dann vorzustellen, ist gar kein Problem. René hat das mal so aus Spaß gemacht. Das machen manche Schüler, um den Lehrer zu ärgern. Die sagen und verabreden sich bestimmte verschiedene Endungen in der Sprache und schon geht das los. Das hat gar kein Problem. Das Problem ist, eine Plansprache, also die es noch nicht gibt, zu entwerfen und ihr Leben einzuhauchen durch Menschen. Es müssen ja Menschen sein, die diese Sprache sprechen. Und das hat Esperanto in den 120 Jahren brillant geschafft, trotz aller großen Krisen. Und nun müssen wir leider politisch werden. Immer die Großmächte haben das Esperanto mehr oder weniger brutal unterdrückt, bis hin zur physischen Vernichtung von Esperanto-Freunden. Das passierte zum Beispiel schon im Zarenreich in Russland, im russischen Kaiserreich. Da begann ja das Esperanto. Dann unter Stalin wurde die gesamte Esperanto-Elite liquidiert, zumindest aber in die Konzentrationslager geschickt und dort physisch und moralisch kaputt gemacht. Und das muss man sich vorstellen, da tausende der wichtigen, also jeder, der eine Funktion im Esperanto hatte, verschwand in den Jahrzehnten der Stalin-Herrschaft. Sie galten als Spione und das Russische und so. Wir kommen denn auch da.
Und als Opportunisten, ja.
Opportunisten. Mhm. Na und vor allen Dingen, die Esperantisten oder die Esperanto-Freunde sagen ja eines, wir wollen nicht, dass eine Nationalsprache Herrschaftssprache wird. Weil wenn eine Sprache eines Volkes die Herrschaftssprache wird über andere Völker, wird dieses eine Volk derart massiv bevorteilt und gewinnt dadurch die Oberhand in der Kultur, in der Politik, in der Wirtschaft, im gesamten Leben der anderen Menschen, die unter diese Sprache geraten. Und es gibt da keine Gerechtigkeit, sondern es wird eben nur die eine Linie verfolgt. Das war an diesem russischen Kaiserreich eben die russische Sprache und das Stalin das russische. Das deutsche Kaiserreich fing auch an mit solchen Dingen, hat dann also was die sprachliche Linie betrifft, unter Adolf Hitler, dieses Regime, hat dann das Deutsch durchgesetzt in ganz Europa. Und das ist also der Konfliktpunkt, mit dem wir immer Probleme haben.
Ja.
Gut. Und dann
ich möchte noch was kurz was ergänzen. Ich habe gerade gestern im Internet mal so eine Stelle gelesen, wo es auch um einige Argumente gegen und für Esperanto geht. Und zwar hat im Esperantoland jemand die Tatsache veröffentlicht, dass in Frankreich offiziell an die Regierung eben der Antrag gestellt wurde, sie haben ja schon in die 50er Sprachen, die in den Schulen zugelassen sind, auch Esperanto dazu zu nehmen, und was der Bildungsminister Frankreichs darauf geantwortet hat, dafür. Und
ja, das sagen wir hier, ja.
Ja, das will ich jetzt nicht sagen. Ich will nur sagen, das habe ich gerade gestern gelesen, und wenn man nachlesen möchte, kann man im Internet unter Esperantoland suchen. Da steht dieser Artikel mit einem Kommentar der Verfasser drin und auch der Antworten des französischen Ministers. Wir haben das schon mal hier erwähnt, aber nur mal als Beispiel, und ich finde heute im Laufe der anderen Sendung nochmal so ein Beispiel. Und jetzt können wir wieder Musik machen, René.
Oh ja, jetzt lassen wir mal Jacques Ivar, ist ein Franzose, den Titel Mia Terra singen, meine Erde.
Mia terra, la lulil caines mia dom, vivon donas vi, cielon pluvon en passi, stulta l'anima per poter lainar si al mili pluna se super.
Wir sind die Redaktionsgruppe Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg mit unserer Themensendung zum Esperanto. Und Werner hat schon gerade erläutert, warum sollte man Esperanto lernen. Und du hattest noch ein Argument offen.
Ja, ein Argument noch, aber ich wollte das Letztere noch ergänzen. René sagte gerade, ich soll nicht so viel reden. Also unser Problem ist im Esperanto das Verhältnis immer zu den Großmächten oder zu der jeweilig herrschenden Macht, weil wir sozusagen ihr Selbstverständnis ein bisschen in Frage stellen. Das ist aber gar nicht weder unsere Aufgabe noch unser Ziel, aber es ergibt sich einfach so. Jetzt mal zum Guten. Warum soll man überhaupt Esperanto lernen, war ja die Frage. Und dann können wir jedem Freund sagen, wenn du dich mit Esperanto beschäftigst und wenn du oder sie Esperanto lernt und lernen, kann man in der gesamten Welt eine neue, faszinierende, internationale Esperanto-Welt kennenlernen, kann zu verschiedensten Treffen, größere und kleine und Fachtreffen und ich weiß nicht was, jedem Tage findet irgendwo in der Welt ein Esperanto-Treffen internationaler Bedeutung statt, die jeweils ein reichhaltiges Angebot haben. Die größten Treffen, über die wir uns immer sehr freuen, sind die sogenannten Esperanto-Weltkongresse, so heißen sie auf Deutsch, auf Esperanto Universalaj Kongresoj in der Mehrzahl. Und das ist ein Festival der gesamten Esperanto-Kultur. Das geht los von Vorträgen über Medizin und über, es werden Theaterstücke vorgeführt und Musik und ich weiß nicht was. Alles findet dort statt, hunderte verschiedene Veranstaltungen innerhalb einer Woche.
Ja, liebe Hörer und Hörer, Weltkongresse, die gibt es zwar nur einmal im Jahr, aber sie sind dann wirklich sehr international. Dafür gibt es dann noch kontinentale Kongresse, zum Beispiel Asienkongresse, ja, oder europäischen Kongresse. Dann gibt es noch Landeskongresse. Und so geht das immer weiter.
Ja, das ist auch die, was uns Esperanto-Freunde auszeichnet. Wir kommen zusammen, zum Beispiel unser Verein in Neubrandenburg, einmal im Monat. Und das machen wir stur. Einmal im Monat ist irgendetwas los. Einerseits sind wir in einer sehr netten Gaststätte, andererseits fahren wir auch durch die Gegend. Mal sind wir in Prenzlau und mal in Stralsund oder in Güstrow oder
in Schwerin.
Oder Schwerin.
Und Berlin.
Ja, wir sind auch schon in Berlin gewesen.
Und Koschalin.
Ja, in Koschalin, unsere alte Partnerstadt. Und das heißt also, man muss immer etwas tun. Wenn man anfängt, bequem zu werden und sagt, oh, keine Lust und außerdem und so, dann hat man schon verloren. Aber das ist das Kleine. Werner sagte, die regionalen Kongresse im Esperanto gibt es überall, im gesamten deutschen Land. Es gibt sie in Europa, es gibt sie in Asien, in Afrika auch schon. Es gibt auch die afrikanischen Esperanto-Kongresse. Südamerika und Nordamerika haben ihre Kongresse. Und ich werde dann auch noch ein Erlebnis erzählen zu einem späteren Zeitpunkt. Wir wollen aber heute über Lehrbücher und lernen. Warum soll ich das lernen? Und da kommen wir zu diesem Thema, das dann René ausführen wird. Propädeutik, das ist ein Wort, das kommt aus einer fremden Sprache.
Man hört sich so griechisch an.
Ist griechisch und bedeutet so viel wie Vorbildung oder Vorübung. Und wir verstehen darunter aus wissenschaftlicher Erkenntnis heraus eine Vorbildung, wenn man eine andere Sprache lernen möchte. Und das Esperanto hat eine gewaltige Bedeutung von der Sprachwissenschaft her, für die Propädeutik, also das Vorkennen, das Vorbilden, um meinetwegen eine andere Sprache zu lernen, das resultiert daraus, dass Esperanto ebenso logisch ist und ich mich nicht mit Ausnahmen und diesen und jenen Sonderregeln beschäftigen muss, sondern wenn im Esperanto sagt oder man sagt ein Laut, ein Zeichen, dann gibt es eben nur ein Laut, ein Zeichen. Wir können alle Buchstaben im Esperanto mit einem Buchstaben, alle Laute mit einem Buchstaben machen. Und wenn es heißt, es gibt keine Groß- und Kleinschreibung, dann wird alles klein geschrieben. Und keine Doppelvokale und keine Doppelkonsonanten und so weiter und so weiter. Alles das macht die Sprache also durchsichtig wie ein Kristall. Logischer Aufbau. Und nun haben zum Beispiel die Briten festgestellt, sie nennen das Sprungbrett oder Langschieler. Und da gibt es ja auch schon in Britannien, die Elite wird vorbereitet auf Chinesisch. Und die haben seit einiger Zeit, ich weiß nicht, ein oder zwei Jahre läuft, dort ein riesiges Experiment, für unsere Verhältnisse riesig. Und es wird stillschweigend auch gemacht. Und man darf auch nicht Esperanto sagen dazu, sondern Langschieler. Sprungbrett, ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt. Und die machen Folgendes, sie sollen also Chinesisch lernen, die Sprache der Zukunft. Und damit sie überhaupt wissen, was ist eigentlich eine Sprache? Woraus besteht eine Sprache? Wie funktioniert eine Sprache? Lernen diese Schüler in Britannien erst einmal Esperanto und werden dann auf der Basis dieser Erkenntnis, dass sie erstmal, ich sage das mal so ein bisschen brutal, begriffen haben, was ist das Phänomen Sprache, können sie sich also leichter dem Chinesischen lernen, das ja doch ein bisschen abweicht vom Englischen. Das zur Propedeutik, wir werden dann öfter noch da zurückkommen, diese Propedeutik hat natürlich ein Riesengebiet, wenn man das im Internet mal durchgeht, da ist es also zu Medizin und so weiter. Aber wir wollen die Propedeutik nur reduzieren auf die Sprachwissenschaft. Und da hat also Esperanto, das ist so eine Sache in Richtung nicht der Schüler, in Richtung der Pädagogen und der Menschen. Wer also sich mit Esperanto beschäftigt, wird wissen, egal ob er dann Esperanto anwendet oder weitermacht oder auch nicht, er hat aber dann eine Kenntnis über die Sprache. Was ist das? Und jetzt ist wieder Musik dran.
Und dann kommt die Propedeutik.
Dann kommt hier dieser Stapel dran, den ich hier links von mir habe. Ne? Jetzt lassen wir mal die Gruppe Kaito singen. Kaitos Flugdrache ist ja jetzt dran, die können jetzt fliegen. Anzero Vanello. Ja.
Varma a posto se de nove mi exigias iam su tite conturicias longa iuto e la ae ia norda canto la ante duce miloi da contanoi e idoi cae veteranoi imparo con la cantaro potra vinti en la polde
Oh,
Auf NB Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto. Die Esperanto-Welle heute zum Thema, warum soll man Esperanto lernen, und die Propedeutik des Esperantos, das hat Werner Fennig gerade schon erläutert, was dieses griechische Wort zu bedeuten hat. Und René, der möchte dazu nun nähere Ausführungen machen. René, ist das einverstanden?
Ja, ich erzähle jetzt so ein bisschen was, nicht nur warum man die Sprache lernen kann, sondern wo und wie. Ich habe hier ein bisschen was im Internet gefunden. Da gibt es vom Deutschen Esperanto-Bund einen Fernkurs. Den findet man unter www.lot49.de und so weiter. Allerdings gibt es nicht nur diesen Fernkurs, es gibt auch bei der Deutschen Esperanto-Jugend einen Fernkurs. Der findet sich dann unter www.esperanto.de/dej. Kursoi.
Ja, liebe Hörer und Hörer, wer,
das ist ja sehr kompliziert.
Ja, wer im Internet versiert ist, der weiß ja schon, er brauchte meinetwegen bloß Esperanto und Fernkurs eingeben und dann findet er schon was. Ne?
Ja. Die Suchmaschinen, die sind klug, die wissen alles.
Ja. Ja. Dann gibt es noch ein internationales Projekt zu Kursen, da auf einer mehrsprachigen Internetseite. Die deutsche Fassung ist unter de.lernu.net.
Ja, da müsste man aber ein bisschen mehr zu sagen.
Dieser Kurs ist mehrsprachig, hätte ich ja gerade gesagt.
Ja.
Da kann man sich also aussuchen, in welcher Sprache man Esperanto lernen will. Muss ja nicht Deutsch sein. Man kann sich ja auch Sorbisch aussuchen, um Sorbisch
zu oder auch Ukrainisch oder
oder irgendeine andere Sprache. Ja. Und auf der Startseite ist, wird sogar den Teilnehmern zum Geburtstag gratuliert. Naja. Und dieser Kurs ist in mehr als 30 Sprachen, schätze ich so mal, wenn ich mir das so angucke, verfügbar. Das ist also, den gibt es auch schon ziemlich lange.
Ja, es gibt auch einen Kurs aus Brasilien, ne? Der ist auch auf CD erhältlich und auch im Internet zu finden.
Den habe ich jetzt hier nicht auf dem Zettel stehen.
Nee, nee.
Den muss man sich mal im Netz
suchen. Der Brasila Curso heißt der.
Brasila Curso heißt
ja, der ist auch sehr schön. Der ist sogar mit Tonbeispielen für die Aussprache versehen und mit Fragen und Antworten und so weiter und so weiter.
Dann gibt es noch einen Kurs, der heißt Tessila Testudo. Den gibt es in einer Internetseite. Dieser Kurs dreht sich um eine Geschichte um Schildkröten. Testudo ist ja das esperante Wort für Schildkröte. Und das ist eher ein Kurs für Kinder und Jugendliche. Den habe ich hier auch in Buchform vorliegen.
Liebe Hörer, wenn Sie irgendetwas nicht finden gleich, dann wenden Sie sich an uns. Werner hat das schon öfter genannt. Unter www.esperanto-nb.de. Da finden Sie unsere Antworten, unsere Hinweise. René ist der Redakteur. Ja. Auch wenn René natürlich immer vorstellt, wo das herkommt, ist auch richtig. Aber falls mal was durchgeht, dann können Sie immer zu uns kommen.
Und in der Internetseite von unserem Verein www.esperanto-nw.de, da gibt es auch eine Linkliste, da sind auch Kurse mit verzeichnet.
Und jetzt hast du ein Buch in der Hand?
Ich habe ein Buch in der Hand, mit dem habe ich mal Esperanto gelernt. Das ist von, glaube ich, von 83 oder wann. Von dem gibt es auch, der Autor war Till Dahlenburg zusammen mit Peter Liebig. Von dem Buch müssten noch sehr viele Bestände irgendwo existieren und die meisten Esperanto-Vereine haben auch noch einige Exemplare. Wer also über Bücher lieber lernt als über Internet, der kann sich eventuell mal da informieren, ob zu solchen
Büchern. Ja, wir haben, glaube ich, auch noch welche im Bestand. Ich glaube, die liegen bei Klaus Alsdorf.
Ja, vor allen Dingen, ehemaligen DDR-Bürger ja noch wichtig. In der DDR wurden die Lehrbücher für Esperanto, die Wörterbücher Esperanto, von dem staatlichen Verlag herausgegeben. Und zwar die Wörterbücher von Enzyklopädie Leipzig und dieses Lehrbuch war, glaube ich, auch Enzyklopädie Leipzig.
Moment, ich guck mal schnell.
Jedenfalls waren das diese Staat oder dieser staatliche,
genau, Enzyklopädie,
die eben sich mit Sprachen beschäftigt.
Und der eine Autor, der Hauptautor von dem besagten Buch, Till Dahlenburg, der ist ja Esperantist aus unserem Land. Der hat etwas später, und zwar 2000 noch was, mal gucken, noch ein neues Lehrbuch herausgebracht, das ist dunkelgrün. Der hat das Buch herausgebracht, Esperanto, eine neue Brücke zur Welt. Das ist für Kurse und für Selbstunterricht geeignet. Wer also mit Kurse, mit Büchern mehr anfangen kann als über Internet, kann sich sowas wohl besorgen oder mal nachfragen, wo es das gibt. Dann haben wir noch ein paar Wörterbücher hier.
Ein paar Wörterbücher, die kann man doch erwähnen, wer sie geschrieben hat.
Es gibt verschiedene Art Wörterbücher. Es gibt neue und alte. Ich habe hier mal ein paar alte mit. Da, manche Wörter findet man nämlich komischerweise eher in älteren Wörterbüchern.
Ja. Sie veralten nämlich nicht inhaltlich.
Nein,
sondern
es kommt immer was dazu.
Es kommt was dazu.
Ja. Und zum Beispiel habe ich hier ein Wörterbuch von Hans Wingen. Das wurde 1992 mal neu verlegt. Deutsch Esperanto bei Georg Olms erschienen. Und die Gegenrichtung, die ist auch ungefähr so klein, so zur selben Zeit rausgekommen. Nee, 89.
Ja,
Ja, Wingen war eines der ganz wichtigen deutschen Herausgeber.
Das Wörterbuch ist nur von Hans Wingen, aber es gibt noch ein Lehrbuch, das hat er zusammen mit Wilhelm Wingen geschrieben. In zwei Teilen. Das ist mal beim Saarländischen Esperanto-Bund erschienen. Und zwar in 82, ja, zweiteilig hier.
Ja, wir haben natürlich auch eine kleine Bibliothek, die ist privat untergebracht. Und da ist hochinteressant, in Esperanto-Lehrbüchern nachzuschauen, die 100 und mehr Jahre alt sind, mit welchen Methoden und welchen Ideen man damals Esperanto unterrichtet hat.
Ja, ich will mal ganz kurz zitieren hier. Bereits im Jahre 1903 veröffentlichte Alfred Fried eines der ersten Esperanto-Lehrbücher in deutscher Sprache, das 1912 in der sechsten Auflage erschien.
Oh.
Nur mal als Einwurf.
Aha. Und wir hatten ja vorhin irgendwann, glaube ich, sogar das Wort Schnupperkurs mal erwähnt und wir haben da so ein kleines Heftchen, was für sowas geeignet ist. Die Schweriner Esperantisten oder einer von denen hat das Heftchen geschrieben mit Esperanto perdu. Saluton.
Also ein Kurs. Ja, und das ist genau das Lehrbuch, nach dem wir
den Schnupperkurs
machen.
Da kann man dann mal einen schnellen Überblick bekommen, was Esperanto überhaupt ist. Jetzt könnten wir wieder Musik machen, oder?
Ja, natürlich.
Machen wir ein bisschen.
Sag mal, zuerst habt ihr was von Trope Deutig erzählt. Ich dachte, René fängt jetzt damit an.
Wir müssen immer wieder darauf zurückkommen.
Wir kommen dann noch hin.
Ja, gut, weil die Trope Deutig ein bisschen vernachlässigt wurde in der Argumentation für Esperanto.
Gut.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Erstmal machen wir eine musikalische Pause und keiner schläft. Jetzt kommt von Flavio Fonseca der Titel Babelture. Babelture. Babelturm.
Vada o babelatureiro, que inimigo compreenda, esse assoprando parolos, charla confuso vecena, plene, de esmenso e de chaina veneno.
vi fa e ciao del tuo che se ti carne fa le stare e già chi ne si viva i finiti dicono questi sta tra tutte grazie anche te a un poco a lei per punita la monetta sfor chi su mi per la tuna corca i faru e lo di e lo in te ti appanto chi uai pela turego que inimigo comprena esse atropro em parolo sarla com tudo per pena plene que esmeso e detai na venete
Liebe Hörer und Hörer, hier ist Ondo Esperanto vom Esperanto-Verein Marbrandenburg, die Esperanto-Welle. Wir besprechen heute das Thema Esperanto lernen. René hat vorgestellt schon einige verschiedene Lehrbücher. Wir sind noch in der klassischen Sphäre des Esperanto. Er hat nur ein elektronisches oder zwei elektronische Kurse vorgestellt. Aber letztendlich braucht jeder, der sich mit Esperanto oder mit anderen Sprachen beschäftigt, etwas, was er in die Hand nehmen kann, was aus Papier ist und so weiter. René, was gibt es denn für ein Angebot an verschiedensten Wörterbüchern international?
Also Wörterbücher gibt es verschiedene Größen. Ich habe hier zwei kleine. Die sind jeweils zweisprachig. Also das eine hier Deutsch-Esperanto und das andere Esperanto-Deutsch. Wie viele Seiten haben die?
Da gibt es also in Deutschland verschiedene Autoren, die sich damit beschäftigt haben in den letzten 120 Jahren. Es gibt aber auch nur Esperanto-Wörterbücher, nicht wahr?
Die sind in der Regel etwas größer, weil die gleich erklären, was überhaupt gemeint
ist. Ja, so eine Art Lexikon mit Bildern.
Das erste davon nennt sich Plena Illustrita Bortaro. Das ist 2002 neu erschienen, eine Neuauflage.
Ja, wird immer wieder neu gemacht.
Und dort wurden die Bilder in den Text, in den Fließtext mit eingearbeitet, und so, dass man nicht mehr extra suchen muss.
Und dann gibt es die sogenannten Bildwortare, Bilderwörterbücher.
Das ist für nicht für Anfänger, sondern eher für welche, die ihre Kenntnisse vertiefen wollen. Wie viel sagen wir das?
Also Bilder zu verschiedenen Themen, Landwirtschaft oder Haushalt oder menschlicher Körper oder Aufbau einer Kasse oder sonst was. Ja. Und die sind meistens einsprachig, ne?
Das ist einsprachig. Das hat ein brasilianischer Esperantist verfasst und das hat der Esperanto-Verband von San Paulo in Brasilien 1991 herausgebracht. Ja.
Ich habe mal einen Einwurf dazu, nicht nur zu Wörtern, sondern auch zu Sätzen. Wollt ihr das mal hören?
Na los.
Die Internetseiten tatoeba.org bieten fertige Übersetzungen von ganzen Sätzen in vielen Sprachen an. Die Anzahl der Esperanto-Sätze ist in den letzten 8 Wochen von etwa 1000 auf mittlerweile 13.000 angestiegen. Im Vergleich mit anderen Sprachen liegt Esperanto damit auf Platz 7.
Ja, das ist nicht schlecht. Auch in der, das gehört nicht zu unserem Thema, Enzyklopädie, Weltenzyklopädie, die virtuelle ist Esperanto zumindest unter den ersten 20 Sprachen. Von 7000 ist das eine gute Stelle. Und es gibt zum Beispiel Fachwörterbücher. Beispielsweise arbeiten die Deutschen schon seit längerem an einem forstwirtschaftlichen Fachwörterbuch. Das liegt schon zum Teil vor, es braucht aber noch eine Zeit an Mitarbeitern, um das denn zu vervollständigen und dann endgültig herauszugeben.
Ich habe da mehrere Fachwörterbücher, und zwar eins für Informatik, so ganz kleines. Das ist aber nicht ganz aktuell, das ist schon ein paar Jahre alt. Dann habe ich eins für Physik, das ist dreisprachig, Esperanto, Englisch und Japanisch. Und dann habe ich noch eins für Chemie und Naturwissenschaften.
Naja. Und da ist natürlich noch viel mehr. Sicher. Es gab mal zur DDR-Zeit, wir kommen immer auf diese alte Zeiten zurück. Die DDR wäre ja nun fast 61 Jahre in diesem Jahr geworden, im Oktober. Fachwörterbücher, es gab in der DDR ein medizinisches Fachwörterbuch. Ich weiß nicht, in wie vielen Sprachen waren das, 20 oder 30, wo man, die waren alle geordnet nach bestimmten Körperpartien, wo man was Schmerzen hat oder krank ist. Da konnte man immer unter der gleichen Nummer, war das in allen Sprachen das gleiche Problem. Wenn ich also auf Nummer 17, ich habe Kopfschmerzen, konnte man Nummer 17 in Esperanto oder in Deutsch, und das konnte man dann ins Polnische oder Ukrainische oder Ungarische, also in alle großen Sprachen dann dort übertragen. Ja, das sind also das Angebot an Wörterbüchern.
Ja, einer der bekanntesten Sammlungen von Wörterbüchern hatten auch die Esperanto-Eisenbahner. Die waren sehr stark in der DDR, weil sie ja auch eine sehr gut funktionierende Eisenbahn mit sehr vielen Beschäftigten hatten.
Sehr vielen Beschäftigten weltweit. Die sind auch heute noch sehr gut organisiert. Die haben ihre eigenen Weltkongresse, fahren grundsätzlich alles mit Eisenbahnen ab, auch nach Asien. Aber es gibt keine Eisenbahner mehr. Die wurden alle entlassen. Hunderttausende allein in Deutschland in den letzten 20 Jahren. Das ist schon eine mächtig gewaltige Reduzierung an Personal, die sich dann mit Esperanto beschäftigen könnten. Aber Werner wollte noch unbedingt...
Ja, aber da könnten wir inzwischen erst eine kurze Musik machen und dann könnte ich dies hier noch runterraffeln.
Ja. René wird sich schön laut und deutlich vorstellen.
Der jetzige Titel... den vierten hatten wir schon mal weiterschalten hier.
Und schön laut.
Der Titel kommt von La Merve, ich weiß nicht, ob das eine Gruppe ist, scheint so. Das heißt, da hab ich die Möwe. Und der Titel heißt Flava Blancul, gelber, weißer, ein merkwürdiger Titel.
Ja. Chia vesti sia la scaperi, mia hararo shangi jaskarisa, sai kanaki jisi yarao. Tia miseru, et misero lange. Dine kone sali landoi, et shkulu si vedero son.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auf Ondo Esperanto, Esperanto Welle, hören Sie unsere Themensendung und unser Hauptthema ist schon durch, aber ich habe noch eine interessante Sache gefunden, die ich gerne mal vortragen möchte. In unserer Fachzeitschrift Esperanto Aktuell, die für Österreich und Deutschland herausgegeben wird, habe ich einen interessanten Artikel unter der Rubrik Esperanto und Pazifismus gefunden, den ich sehr gut fand, und der ist für mich eigentlich eine kleine Sensation, weil ich auch von dem Mann nichts wusste. Und die Überschrift des Artikels heißt Alfred Hermann Frick Doppelpunkt organisiert die Welt. ein unbekannter Nobelpreisträger, ein unbekannter Esperantist, Fragezeichen. Das war also der Titel. Und da geht es um Folgendes. Alfred Fried wurde 1864 geboren. In Wien verließ das Gymnasium dort bereits in der dritten Klasse, um einen Buchhändlerlehrer zu absolvieren. 1883 übersiedelte er deshalb nach Hamburg, 1884 nach Berlin, wo er fast 20 Jahre lebte. Erst 1903 verlegte er seinen Wohnsitz wieder nach Wien. In Berlin arbeitete er zunächst als Buchhändler und Verleger, ergab aber diesen Beruf in den 1890er Jahren auf, um sich vollkommen seiner Arbeit als pazifistischer Schriftsteller zu konzentrieren. Das hört sich im Augenblick noch nicht als Esperanto, nach Esperanto an, aber das kommt zum Schluss der Höhepunkt, liebe Hörerinnen und Hörer. Seine Reputation als einer der führenden pazifistischen Theoretiker im deutschsprachigen Raum bildete sich durch seine publizistischen Arbeiten, besonders jenen, die nach der ersten Haager Konferenz 1899 entstanden sind. Ja, liebe Hörer und Hörer, ein Journalist sagte über ihn, er ist wahrscheinlich der unbekannteste österreichische Nationalpreisträger. Er erhielt nämlich den Friedensnobelpreis 1911 zusammen mit Tobias Asser aus den Niederlanden. Tobias Asser war ein Völkerrechtler und ein Wissenschaftler. Wo ist die Nummer 3? Alfred Fried hatte, das sagt jetzt Stefan Zweig, ein Zitat von Stefan Zweig. Alfred Fried hatte die unschätzbare Gabe des geradeaus und nicht in Winkelzügen Denkens, die Gabe der klaren Konzeption, der weiten, durch sachliche Bildung immer vertieften Übersicht. Er war nüchtern ohne Trockenheit, leidenschaftlich ohne jede Übertreibung, seine Ideen komplex, aber immer auf ein einheitliches Zentrum gerichtet und darum sich wechselseitig verstärkend. Dieses Zentrum, dem seine ganze geistige und moralische Leidenschaft sich zuwandte, war die Idee des Weltfriedens. Das hat Stefan Zweig 1921 geschrieben, also in dem Todesjahr des Herrn Fried. Und jetzt mal den Zusammenhang zu Esperanto. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, während seiner Arbeit an einer pazifistischen Theorie, befasste sich Alfred Fried auch mit Esperanto. Wahrscheinlich ist er durch den französischen Ex-Offizier Gaston Mock, der bereits ab 1889 in Esperanto kommunizierte. Ich hebe das hervor. Esperanto ist nämlich erst 1887 veröffentlicht worden. Zwei Jahre später hat der Mock schon korrespondiert in Esperanto.
Man muss dazu sagen, 1887 wurde nur das Projekt, die Idee konzipiert.
Ja, also der Grundstock, ne?
Ja.
Und man kann gar nicht glauben, da haben wir an anderer Stelle schon drüber gesprochen, wenn wir nochmal sagen, wie schnell sich diese Idee unter gewissen Leuten verbreitet, die sich dafür Interesse zeigten und wie sie auch angewendet wurden und damit auch das Sprachvolumen der Wörter ja auch erweitert wurde. Ne? Gut. Also 1889 in Esperanto mit dem Herrn Mock kommuniziert. Auf die neue Sprache war er durch diesen aufmerksam geworden. Fried und Mock korrespondierten dann auch längere Zeit in Esperanto. Beide Pazifisten waren Ratsmitglieder des Internationalen Friedensbüros in Bern. Sie nahmen vor dem Ersten Weltkrieg an mehreren Weltfriedenskongressen teil und sie gehörten 1905 auch zu den Teilnehmern des ersten Esperanto-Weltkongresses in Boulogne-sur-Mer.
Das ist interessant.
Ja, das war für mich auch also ein, deshalb habe ich auch das wegen dieser Esperanto-Korrespondenz hier rausgeholt, denn das ist natürlich für uns sehr interessante Fakten. Bereits 1903 veröffentlichte Alfred Fried sein erstes Esperanto-Lehrbuch in deutscher Sprache, das 1912 in der sechsten Auflage erschien. Außerdem gehört Fried zu einer Gruppe von international bedeutenden Pazifistinnen und Pazifistinnen, die Mitglieder der 1905 nach von Gaston Mock gegründeten Esperanto-Friedensgesellschaft Internacia Societo Esperantista por la Paco waren. Aber nicht nur diese Aktivitäten, sondern auch Texte von Alfred Fried in der Zeitschrift Die Friedenswarte zeigen seine positive Haltung gegenüber Esperanto. Regelmäßig berichtete er in seiner Zeitschrift über Esperanto-Sprecherinnen und Sprecher und über die Esperanto-Weltkongresse. Wie sehr er diese Kongresse schätzte, verdeutlicht unter anderem ein Telegramm, das er im Jahr 1907 von der zweiten Haager Konferenz an die Teilnehmer des dritten Esperanto-Weltkongresses adressierte. In diesem Telegramm notiert er unter anderem: von dem falschen Kongress grüße ich herzlich den echten Friedenskongress.
Ja, der Humor, ne?
Ja, also an dieser Stelle muss man mal sagen, Alfred Fried hat erkannt, was die Esperanto-Sprecher und das ganze Esperanto bewirkt haben. Sie haben eine internationale Völkerverständigung betrieben, die von den Politikern keiner drauf hatte. Die konnten das einfach nicht.
Und im Prinzip ist das seit 100 Jahren so.
Ja.
Aber wir wollen jetzt uns nicht zu sehr dort vertiefen. René hat noch ein Problem.
Ja, wir können jetzt noch am Schluss mal erwähnen, dass wann das Seminar ist. Stimmt's, Werner?
Ja, mach das.
Das ist also in wenigen Wochen, und zwar vom 22. Oktober 2010 ab 19 Uhr, obwohl wir schon 18 Uhr da sind, bis Sonntag, 24. Oktober 2010 um 12 Uhr. Wer darüber nachlesen möchte, kann das im Internet tun unter www.esperanto-mb.de.
Ja, wollen wir nochmal, war das eben das Wochenendseminar?
Ja, eigentlich haben wir nicht mehr viel Zeit.
Nö, können wir nochmal kurz sagen, man kommt in Brandenburg vom Busbahnhof in Richtung Oststadt mit der 80,
genau.
In der Gegenrichtung fährt die 90.
Bis zur Semmelweisstraße, da musst du in der Nähe im Bäcker sein, falls er noch da ist auf der Seite. Und da geht man dann zu diesen drei Hochhäusern, zu dem mittleren, und auf der Rückseite
ist der Eingang
zu dem Club. Ist der Eingang.
Ja. Und der Eingang ist noch neben dem großen Hauseingang mit der Nummer 18, hat also dieser Nachbarschaftstreff oder dieser Neuwober-Treff einen extra Eingang, damit man nicht immer durch die Haustür über die Klingel muss.
Ja, und wir werden ein Esperanto-Zeichen draußen anbringen, sodass man das also deutlich wahrnehmen wird.
Ja,
also nach Brandenburger kommt alle in Massen. Alle, die Zeit haben an diesem Wochenende oder nur an einem der Tage Zeit haben, kommen Sie mal vorbei, nehmen Sie teil, wenn es möglich ist, an allen Tagen. Oder schauen Sie mal rein, wie das so ist, wenn dort Esperantisten zusammen sind. Machen wir noch Musik oder ist keine Zeit mehr?
Nö, du kannst ja schon langsam absagen und dann die Musik ein bisschen länger spielen lassen.
Genau, machen wir so. Also die Wiederholung dieser Sendung ist dann am 23.10. ab 16 Uhr. Und unsere nächste Esperanto-Welle ist dann geplant für den 4. November ab 18 Uhr.
London, wenn es Nova Cento, Palamondo, ihre Sporta Boco, Perflugi, Leute, Facila Vento, nun de loco, Flugucci al loco, Le al glavo, sangon sui fanta, Gila Roman, tira familion, alla monte, terne militanta, ci promessa, sanctam harmonion. La santa signo dell'estero, collectigas, matta e batalantoi, cae rapide, cescas la apero, per laboroi della esperanza.
Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle war Werner Levin.
Forte starat, muroi de meiaroi, inter la portoloi dividitai, sette saltos la obstinae baroi, per la santa amo despatitai.